Vampire, der Podcast über Frauen, die schreiben.
Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Ausgabe von Vampire nach der Sommerpause. Mein Name ist Rasha Hayat, Schriftstellerin, Übersetzerin und Erfinderin von Vampire, dem Podcast über Frauen, die schreiben. Ich hoffe, ihr hattet alle einen tollen Sommer mit Sonne, Reisen, guten Büchern, gutem Essen und allem, was euer Herz sonst noch so zum Strahlen bringt. Und jetzt beginnt auch schon meine persönliche Lieblingsjahreszeit, der Herbst, und damit ja auch die beste Lesezeit. Den perfekten Einstieg gibt da auch gleich meine erste tolle Gästin nach der Pause. Andrea Karimé ist Kinderbuchautorin, Essayistin und ausgebildete Geschichtenerzählerin aus Köln. Sie schreibt wunderbare Kinderbücher über Kinder, die nicht unbedingt Lukas oder Anna heißen und nicht immer blond und blauäugig sind. Damit hat sie in diesem Jahr den Preis der jungen Literaturhäuser gewonnen und begeistert kleine und große LeserInnen in ganz Deutschland. Außerdem ist vor einigen Wochen ihr großartiger Essayband Wörter, Wörter, Himmelörter erschienen, in dem sie poetisch und sprachverliebt den Ursprung ihrer Sprache auf den Grund geht. Mitgebracht hat Andrea die indische Schriftstellerin Arundhati Roy oder wie Andrea sie nennt, ihre Habibti Habibti, also ihre absolute Lieblingsautorin. Arundhati Roy wurde Ende der 1990er Jahre mit ihrem Roman Der Gott der kleinen Dinge zu einem absoluten Superstar. Ihre Romane und Essays wurden in über 50 Sprachen übersetzt und neben ihrer schriftstellerischen Arbeit ist sie als politische Aktivistin auf der ganzen Welt unterwegs im Kampf gegen Faschismus, Imperialismus und Kapitalismus. Und weil ich selbst auch ein riesiger Fan von Arundhati Roy bin, haben Andrea und ich viel und wild geschwärmt und gelacht. Außerdem wollte ich mit Andrea unbedingt über ihre Arbeit als Kinderbuchautorin reden und darüber, wie sie die Reaktionen ihrer jungen Fans erlebt. Für mich steht fest, wäre ich und jedes andere Kind nicht deutscher Herkunft mit Büchern wie die von Andrea aufgewachsen, wir hätten uns so viel mehr und so viel schneller gehört, gesehen und dazugehörig gefühlt. Allein deshalb wünsche ich mir, dass ihr all euren Kindern die Bücher von Andrea antragt. Alles, worüber wir sprechen, findet ihr wie immer in den Shownotes des Podcasts verlinkt und wenn euch der Podcast gefällt, klickt auf Abonnieren, lasst uns ein paar Sternchen da, folgt uns bei Instagram unter vampire-podcast und empfehlt uns gerne weiter. Nun hört aber selbst und lasst euch anstecken von der großen Begeisterung und Sprachliebe von Andrea Karimé.
Liebe Andrea, herzlich willkommen zu Vampire.
Ah, oh, hallo Rasha, das ist so schön.
Ich freue mich auch. Ja, danke, dass du dir Zeit genommen hast und für die Rasha, das ist so schön, wenn wir mit den, unter den Landsmänninnen Frauen unterwegs sind. Ich freue mich so sehr, Andrea, wie schön. Und du sitzt mir hier gegenüber, also in deiner Wohnung oder in deinem Arbeitszimmer und strahlst hier wie die Sonne, während hier in Hamburg es wahnsinnig regnet und ganz trist ist, aber ich freue mich sehr. Wie schön. Herzlich willkommen.
Ahlen biki.
Sharaftina, Sharaftina.
Was machen, ich gelernt habe, ne? Ich kann ja leider nicht fließend Arabisch wie du.
Naja, fließend. Ist immer so, es ist immer ein bisschen eingerostet. Wenn ich dann wieder ein bisschen drin bin, dann geht es besser. Und je nachdem, wo, in welchem Land ich unterwegs bin, kreuzen sich dann auch gerne mal Dialekte. Aber so insgesamt, es geht. Aber, aber du benutzt es ja auch wirklich schön in deiner Arbeit, worauf ich nachher auf jeden Fall gerne nochmal zurückkommen will. Aber wir fangen erstmal gerne an mit der Heldin, die du heute mitgebracht hast, Andrea. Ich habe das allergrößte Vergnügen zu sagen, dass du Arundhati Roy dir ausgesucht hast als deine Heldin. Und als kleine Zusatzinfo für dich ist, ich glaube, du bist jetzt die 16. Folge oder so, Vampire. Und ich habe es ja kurz ein bisschen angeteasert auf Social Media. Und ich habe noch nie so viele begeisterte Rückmeldungen bekommen auf die Tatsache, dass wir über Arundhati Roy sprechen werden, also über eine Autorin. Also ich habe von sehr vielen Fans, in Anführungsstrichen, das finde ich immer ein komisches Wort, aber Hörerinnen gehört, oh, Arundhati Roy, der Gott der kleinen Dinge, mein absolutes Lieblingsbuch. Also ganz, ganz viele Rückmeldungen, die sich alle sehr gefreut haben über das, worüber wir heute sprechen. Und Ich muss auch sagen, ich habe mich auch total gefreut, weil sie begleitet mich natürlich auch schon lange. Wir können auch gleich drüber sprechen, warum das vielleicht so ist. Und den Gott der kleinen Dinge habe ich jetzt das erste Mal wirklich seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren anlässlich dieser Vorbereitung wieder aus dem Regal gezogen und hatte aber das Ministerium des äußersten Glücks, so heißt es ja auf Deutsch, the Ministry of Utmost Happiness, ich habe es hier auf Englisch stehen. Beide Bücher im Deutschen übrigens von Annette Grube übersetzt. Und dann The Ministry of Utmost Happiness war meine Lektüre, mein Lektüreerlebnis noch ein bisschen aktueller. Und ich liebe diese Sprache einfach. Es ist einfach,
Ja.
also eine satte, wunderschöne, poetische, kluge, musikalische Sprache, die man sich auch eigentlich gerne den ganzen Tag laut vorlesen möchte. In diesem Sinne haben wir hier Begeisterung an allen Ecken, aber ich würde gern, wie mit all meinen Gästinnen, einfach anfangen. Wie ist sie zu dir gekommen? Wann hast du sie gefunden? Wie hat sie dich gefunden? Wie lange begleitet sie dich schon?
Eigentlich noch nicht von Beginn an. Der erste Roman, Der Gott der kleinen Dinge, ist ja 79, 1979 erschienen, 97 erschienen, nicht
Ja,
79.
ich wollte gerade sagen, 79 nicht, 97, ja, 97
Genau.
oder 98,
Genau 20 Jahre der zweite.
genau.
Ne?
Genau, ja, sie hat sehr lange gebraucht auch dafür.
Ja, und das ist ja auch etwas, was ich sehr faszinierend finde, so ihre Statements genau zu diesem Faktum. Naja, da können wir später nochmal drüber sprechen. Also. Es ist so, dass ich 5 Jahre später, etwa 2003, auf sie gestoßen bin. Und zwar ganz ulkig, eine tunesisch-deutsche Freundin, die ich damals frisch kennengelernt hatte in Köln, ich war neu in Köln, die sagte zu mir: Du erinnerst mich an irgendwen. Ich so, was, wie, was? Und dann hat sie gesagt: ja, diese indische Schriftstellerin, mir fällt jetzt der Name nicht ein. Ne? Und ich so, oh, ja, ich wusste auch nicht, wen sie meinte und so weiter. Und dann hat sie mir eben das Bild gezeigt und den Namen Arundhati Roy. Und die war ja super, super oder ist super attraktiv.
Ja,
Ne?
wunderschöne Frau,
Oh,
wunderschöne
toll, dass
Frau.
ich mich an die erinnere. Und dann gesehen, Der Gott der kleinen Dinge, ein Roman, und habe das aber wieder vergessen. Und dann aber im selben Jahr, im Herbst, hat mir eine Freundin, eine andere Freundin, die davon gar nichts wusste, mir das Buch zum Geburtstag geschenkt.
Ah.
Und ich habe es auf Kreta gelesen. Das weiß ich noch ganz genau. Und es war sofort an der Spitze meiner Top 10 Lieblingsbücher meines ganzen Lebens. Und davon
Wahnsinn.
ist auch nicht, also es ist nicht da rausgekickt, niemals. Also das bleibt einfach eins meiner liebsten Bücher. Und ich glaube, das hat einfach, das, also ich muss dazu sagen, ich habe die deutschen Fassungen gelesen. Ne?
Um Gott der kleinen Dinge habe ich auch die deutsche Fassung hier stehen und ich glaube tatsächlich, dass ich die aus dem Bücherregal meiner Mutter geklaut habe, wenn ich würde ich denken.
Ja, also auf jeden Fall, ich habe das Buch gelesen, war fassungslos. Wie kann jemand so schreiben, so eine schöne Sprache? Mir geht es ja genauso. Aber auch dieser Humor überall, ne? Und dann auch teilweise schwarzer Humor, ne? Also ich habe mir ein paar Sachen mal notiert, was ich hier so, was ich so besonders toll fand. Also zum Beispiel diese ganz eindrückliche Poesie, etwa wenn sie schreibt über den Esther, das ist eine der Hauptfiguren in diesem Buch, Esther und
Esther
Rahel.
und Rahel,
Zwillinge.
genau.
Ja, das sind einfach ganz, ganz tolle Kinderfiguren und dann später auch noch als Erwachsene. Und Esther zog sich nach dem Schrecklichen, was er erlebt hat, eben in eine entlegenere Stille zurück. So was ist, ja, das sind so kleine Beispiele von so Sprachbildern, die ich einfach überhaupt nicht fassen konnte, die mich einfach da so, ich glaube auch, sie hört das nicht, glaube ich, nicht gern, wenn man sagt magisch, aber es gibt so viele so dieser magischen Momente, magische Lesenmomente, ne, wo du praktisch selbst transzendiert wirst durch den Text. Also ich glaube, das ist das, was mich so begeistert hat.
Ja, das kann ich total nachvollziehen. Ich habe auch jetzt eben in der Vorbereitung, also ich muss gestehen, ich habe es jetzt nicht noch einmal von vorne bis hinten gelesen. Ich musste mich jetzt ein bisschen mit Querlesen nochmal hineinversetzen, aber ich war auch sofort wieder drin und sofort auch wieder in der Sprache drin und mir ist dann aufgefallen, du kannst das Buch im Grunde beliebig aufschlagen eigentlich. Und dir springt eine Formulierung
Ja.
entgegen.
Ja.
Also beispielsweise jetzt einfach nur hier, Seite 216, Mrs. Pillai, Mrs. Epin und Mrs. Rajagopalan ist der Name des Kapitels. Und der erste Satz des Kapitels ist schon: Das frische Grün des Tages war von den Bäumen getropft. Dunkle Palmwedel spreizten sich wie herabhängende Kämme von dem Monsunhimmel. Die orangefarbene Sonne glitt durch ihre geborgenen spitzen Zinken. Da, also, das ist
Ja,
doch wundervoll.
die spitzen Zinken in einer so romantischen Landschaftsdarstellung sind halt quasi fast schon so eine Art Kontrast und dadurch aber nicht weniger treffend. Das ist Wahnsinn. Da würde man vielleicht hier in Deutschland sagen, es passt doch jetzt gar nicht dazu. Und da, das finde ich aber toll, wie sie das immer so gegeneinander stellt. Ich habe auch noch so ein tolles Bild, wie sie die Wolken wie minderwertige Matratzenfüllung beschreibt. Das
Auch
ist ja
schön.
quasi, ja, das ist ja fast schon skurril, so ein Vergleich. Ne? Also diese Skurrilität der Vergleiche ist mir aufgefallen. Ja, und ich muss ganz einfach sagen, das Buch, diese Geschichte, es ist ja nicht nur die Sprache, sondern es ist ja auch wirklich diese Geschichte, die ans Herz geht. Diese Kinder, vor allem meine absolute tragische Lieblingsfigur ist Esther.
Warum? Erzähl uns ein bisschen darüber.
Ja, weil erstens, weil er eben auch alles versucht, um sich schön zu machen. Zum Beispiel, also als die Cousine empfangen wird, so rührend, wie er sich dann so eine tolle kämmt. Die Cousine kommt nämlich aus England, aus Europa, und es ist ein großer Moment in der Geschichte, nämlich der beginnt mit, das finde ich auch so eine tolle Formulierung, was wird Sophie Moll dazu denken? Sophie Moll ist die Cousine, ne? Also die Zwillinge machen sich ganz viele Gedanken und freuen sich auf den Besuch. Ja, und er macht sich eine tolle, so dass seine Schwester sich lustig schon macht und sagt, er ist ja ein Elvis the Pelvis. Ne? Und von da an nennt Arunda Tiroi ihn auch immer wieder in dieser Flughafenszene Elvis the Pelvis, ne? Also das macht sie einfach ganz schön. Und diese rührende, na, wie soll ich das sagen, feine Mensch, der sich auch so viel Gedanken macht, der wird in eine Situation getrieben aufs Grausamste, dass er, ich weiß nicht, das ist jetzt halt ein bisschen, wie soll man sagen, das ist so ein bisschen Spoiler-Alarm, aber
Ich habe das Gefühl, dass viele Leute das Buch kennen und wenn nicht, ist es auch
ja.
egal. Es macht auch nichts. Das liest man
Nein, ich
trotzdem
kann
mit
auch
Gewinn
immer,
wieder.
ja, es wird auch am Anfang direkt gesagt, dass er was sagt, gesagt hat, was jemand anderen in sehr große Schwierigkeiten bringt. Und das ist es eben, ne? Er wird da eben getrieben von dieser schrecklichen Großtante, die ihn wirklich so moralisch unter Druck setzt, dass er am Schluss nur die Wahl hat, entweder er verrät den Mann, den er auch sehr gerne mag, oder eben seine Mutter. Was aber nicht der Realität entsprach, ne? Also er hätte seiner Mutter nicht geschadet, aber oh, das ist so. Ja, und das ist für mich so die tragischste Figur, der hört dann auf zu sprechen. Er zieht sich eben in diese entlegenere Stelle zurück, ne? Und beobachtet die Welt von dieser entlegeneren Stille. Von dieser entlegeneren Stille beobachtet er die Welt, ne? Und kann aber nicht mehr vordringen. Und als Kind, und dann ist er ja noch, da war ja noch was, ich muss gerade überlegen. Ach so, ja, also, dass er sich auch so verantwortlich fühlt, das erfährt man ja gleich auf den ersten Seiten, dass die Cousine gestorben ist und er fühlt sich verantwortlich. Ne?
Genau, ja.
Oh, und das als Kind und oh, also, das hat mich so bewegt und das hat mir so unglaublich leid und man kommt als Leserin da aber nicht raus, man wird nicht erlöst. Dieser Junge muss das durchleben.
Finde das so schön. Also auch unsere Zuhörerinnen sehen dich ja jetzt leider nicht, aber wenn, ich würde das kurz beschreiben wollen, wie wahnsinnig drin du auch bei deiner Beschreibung dieser Geschichte bist. Man sieht es dir geradezu an, wie dich das auch mitgenommen hat, auch heute noch, jetzt auch im Nachgang wahrscheinlich. Irgendwie, du hast ja jetzt wahrscheinlich auch nochmal reingelesen, aber wie sehr es dich auch irgendwie mitgenommen hat. Und ich kann das total nachvollziehen, weil ich auch, also es gibt ja so paar besondere Bücher einfach. Ich habe tatsächlich auch noch mal recherchiert jetzt, weil ich, als ich jetzt reingelesen habe, dachte ich so, Mann, das ist auch alles so, es ist auch so unglaublich filmisch, ne? Man kann sich auch alles sofort vorstellen. Die Charaktere springen von den Seiten, ne? Sie sind wirklich so, als wären sie hier mit uns im Zimmer. Dank dieser Sprache kann man sich alles so genau vorstellen und gleichzeitig klingt es aber auch so wunderschön und deswegen, wie ich sage nochmal, Annette Grube hat beide Romane übersetzt und das hat sie ganz offensichtlich wirklich wahnsinnig gut gemacht, denn man merkt ja oft irgendwie, wenn eine Übersetzung vielleicht manchmal auch ein bisschen holpert oder wenn es vielleicht auch zu bemüht ist, das habe ich hier überhaupt nicht. Und dann habe ich festgestellt, diese Bücher, also weder das Ministerium noch der Gott der kleinen Dinge, sind verfilmt. Was erstaunlich ist, ne? Weil man irgendwie denkt so,
Ich glaube, sie fand es super. Ich habe es mal in einem Interview gehört. Sie wollte ein Buch schreiben, was nicht verfilmbar ist.
Ich habe auch, ich bin auch in ein Hasenbau von Interviews gefallen in meiner Vorbereitung jetzt. Und sie sagt tatsächlich, und das fand ich eine wunderschöne Formulierung, ich habe mir das hier aufgeschrieben, dass sie sagt, dass ein Film das Buch kolonialisieren würde und dass sie
Ja.
möchte, dass der Roman den LeserInnen gehört. Und das hat mich so unglaublich gerührt, dass es jemand, dass da jemand ist, und das merkt man, finde ich, beiden Romanen an. Sie schreibt wirklich für ihre LeserInnen, ne?
Ja, und ich glaube, da sagt sie auch noch was ganz, das ist auch noch so was ganz Wichtiges in ihrer Arbeit, ne? Sie möchte nicht kolonialisiert werden.
Ja.
Also auch nicht in der Kritik. Und es ist wirklich, sie tut mir auch leid, was sie auch teilweise für Fragen gestellt bekommt zu Indien und überhaupt zu ihrem Roman, was da alles sein soll. Und sie dann immer so, no, no. Und also, das ist schon Wahnsinn. Ja, ich würde eigentlich gerne diese Stelle vorlesen, wo Esther die Marmelade kocht. Das hatte ich mir eigentlich, weil wir gerade bei Esther sind, ne?
Ja, klar, gerne.
Ich wollte ja auch eine Stelle rausfinden, ne?
Ich
Also.
bin, es ist so, ich freue mich immer, wenn meine Gästinnen was vorlesen, weil ich dann immer finde, dass auch Leute, die dann eben den Text gerade nicht so präsent haben oder vielleicht auch noch gar nicht kennen, dadurch natürlich auch so reingezogen werden. Würde mir auch so gehen, ne? Wenn, aber es, ich denke auch immer, es ist jetzt auch kein Muss und du kannst auch erstmal noch ein bisschen suchen.
Ja. Nö, ich habe es gelesen, Gott sei Dank. Das ist ja, alles ist immer sehr tragisch eingebettet. Also man muss dazu sagen, was ja sehr schön ist, dass die so einen Marmeladenbetrieb haben, ne? Paradise and Pickles oder so ähnlich. Paradise
Pickles
Pickles.
and Paradise.
Pickles and Paradise, genau. Und dass es alles Geheimrezepte sind, die Amu, die Mutter von Esther und Rahel, sammelt. Und aber Esther darf auch Marmelade kochen. Er hat die große Ehre, Marmelade zu kochen. Und während eines Mittagsschlafs, ach so, jetzt weiß ich, was noch das andere Tragische ist. Im Kino. Zitronen, Limonaden, Orangenlimonaden, Mann. Das sind übrigens alles so Bindestrichwörter, das ist auch sehr typisch. Da hat er dann auch so einen sexuellen Übergriff. Also, ja, also, wie soll ich das sagen? Sexueller Missbrauch passiert. Und das ist auch noch was, was er so mitträgt. Und das passt jetzt auch zu dieser Szene. Er fühlt sich immer noch schuldig und denkt so: Oh Gott, der kann auch jeden Tag hier auftauchen. Der hat auch tierische Angst. Der ist ja so 8 oder so, ne?
Kind,
Oder
ja.
wie schätzt du die? Wie alt schätzt du die Kinder?
Ja, auch, also genau, 7, 8 hatte ich auch immer so gedacht von der Art auch, wie sie in der Welt, wie sie die Welt sehen. Also wenn man sich immer vorstellt, ich stelle mir bei Kindern immer vor, wenn die gut geschrieben sind, dann weiß man, dass die nur von ungefähr so hoch gucken. Also ne, so
Ja.
und das finde ich, also sie macht das ja einfach alles fantastisch, ne? Aber du hast die Stelle gefunden, sehe ich
Ja,
gerade.
ich habe die Stelle gefunden, weil sie da, also ist, weil sie da so verschiedene Ebenen vermixt, das können wir dann ja hinterher besprechen. Und zwar, er rührt die Bananenmarmelade. Abgesehen von den Rechtschreibfehlern war die letzte Zeile, hoffentlich wird dir das Rezept schmecken, Esthers einzige Erweiterung des Originaltextes. Langsam, während Esther rührte, wurde die Bananenmarmelade dicker und kühlte ab und Gedanke Nummer 3 stieg unaufgefordert von seinen beigefarbenen Spitzenschuhen auf. Gedanke Nummer 3 war ein Boot. Ein Boot, um über den Fluss zu rudern. Akara. Die andere Seite. Ein Boot, um Vorräte zu transportieren. Streichhölzer, Kleidung, Töpfe und Pfannen, Dinge, die sie brauchen würden und mit denen sie nicht schwimmen konnten. Esther hatte eine Gänsehaut auf den Armen. Das Marmeladerühren wurde zum Rudern des Bootes. Die kreisende Bewegung wurde zu einem Vor und Zurück über einen klebrigen, scharlachroten Fluss. Ein Lied des Onam-Wettruderns erfüllte die Fabrik. Tai, tai, taka, tai, tai, tom. Enda da koranja, chandi intra tenjadu. Hey, Herr Affe, warum ist Ihr Hintern so rot? Ich war beim Scheißen in Madras und hab gekratzt, bis er blutete. Über die etwas unanständigen Fragen und Antworten des Bootliedes drang Rahels Stimme in die Fabrik. Esther! 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 Esther antwortete nicht. Der Refrain des Bootliedes wurde in die dicke Marmelade geflüstert. Tium, Tium, Taraka, Tium, Tim. Eine Fliegentür krächzte und eine Flughafenfee mit Hornbeulen und einer gelben Sonnenbrille mit roten Plastikgläsern schaute herein, die Sonne hinter ihr. Die Fabrik war zornfarben. Die gesalzenen Limonen waren rot, die reifen Mangos waren rot. Das Etikettenschränkchen war rot, der staubige Balken Sonnenlicht war rot, die Fliegentür fiel zu. Was willst du? Sagte Esther, ohne aufzublicken. Nichts, sagte Rahel. Warum bist du gekommen? Rahel antwortete nicht. Es folgte ein kurzes, aggressives Schweigen. Wohin ruderst du die Marmelade? Fragte Rahel.
Ist auch eine begnadete Vorleserin, wenn ich das mal so sagen darf. Also, aber auch darüber können wir gleich noch sprechen, aber großartig. Also schon alleine durch deinen Vortrag jetzt ist das nochmal so zum Leben erwacht. Aber ich weiß genau, was du meinst. Also diese alleine diese Bilder des Ruderns und des Rührens, gell? Also diese Bewegung in diesen beiden Formen von Flüssigkeit, der Marmelade und dem Wasser und aber auch dann so die Benutzung dieser also wie nennt man das hier? Lautmalerei, ja.
Und Mehrsprachigkeit, ne?
Und Mehrsprachigkeit, auch großes Thema für dich, ne?
Ja.
Und
Wie auch?
also, Ja, entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nee, 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 ich habe jetzt gesehen, ich habe noch einen Satz vergessen. Ich muss es noch beenden, weil der ist
Ja.
auch eigentlich noch lustig. Wohin ruderst du die Marmelade? Fragte Rahel. Indien ist ein freies Land, sagte Esther. Ist mir
Jetzt hast du
das?
die Pointe vergessen.
Ja, die Pointe, und das ist wieder
Großartig.
so. Ja, das ist wieder so dieser typische Humor. Das ist natürlich komplett die Perspektive der Kinder. Und Indien war ein freies Land. Es konnte niemand etwas einwenden, steht dann noch weiter im Text. Also Rahel unterstellt zu denken. Und ja, also muss vielleicht dazu sagen, die sind auf dem Weg zu einer Flucht, weil die Mutter ist ein bisschen ausgerastet und hat gesagt, sie wäre viel freier, wenn sie nicht da wären. Und dann haben sie sich überlegt, dann müssen wir eben fliehen. Und sie haben ja auch eigentlich ein Boot und überhaupt wissen sie auch ein Versteck auf einer anderen Insel und da wohnt auch eigentlich ein toller Freund und so. Also, das ist die Szene, die da mit großem Sprachvergnügen, aber auch mit diesem Herz, ne?
Ja, ganz viel Wärme und also für mich ist es wirklich auch jetzt auch gerade natürlich durch deinen Vortrag nochmal die Lebendigkeit auch von Sprache, die hier so schön rausgearbeitet wird. Man hat ja so oft, also es ist ein ganz, also es ist ein Buch, das beide Bücher tatsächlich, glaube ich, eigentlich, aber der Gott der kleinen Dinge nochmal anders, weil es auch strukturell anders funktioniert als das Ministerium, ne? So eine Art Familiengeschichte, also wenn man jetzt einfach nur platt sagen würde, multigenerationale Familiengeschichte in Indien, wäre so dann heutzutage das, was man in ein Exposé oder so etwas schreiben würde. Und dann kennt man diese Familienromane, die oft relativ chronologisch und oftmals auch ein bisschen trocken vielleicht oder relativ, sagen wir, simpel erzählt werden. Und dann bekommt man sowas. Also was, ich habe auch ein wunderschönes Zitat von ihr gefunden, wie sie den Roman beschreibt, also den Gott der kleinen Dinge versus das Ministerium des Ministerium des unfassbaren
äußersten
Glück,
Glücks.
äußersten Glück, so heißt es auf Deutsch, Ministry of Utmost Happiness auf Englisch, wo sie sagt, der Gott der kleinen Dinge hat eine Familie mit einem gebrochenen Herzen im Zentrum, wohingegen das Ministerium eigentlich startet wie ein gebrochenes Herz und die Charaktere anfangen es wieder zusammenzusetzen. Das ist strukturell sozusagen verkehrt herum oder entgegengesetzt
Ja.
funktioniert. Diese Beschreibung alleine ist doch schon so wunderschön, oder?
Ja,
Und
total.
dann denke ich, das ist, also mir fällt tatsächlich als Äquivalent zu diesem Roman eigentlich nur Das achte Leben für Brilka ein von Nino Haratischvili, was ähnlich satt und wunderschön und warm und voller Liebe und aber auch voller Sprachfreude erzählt ist. Auch eine Frau, wir möchten es ja nicht mal so sagen. Und vielleicht, ich weiß nicht, dafür ist es schon zu lange her, 100 Jahre Einsamkeit. Das ist schon zu lange her für mich, als dass ich das jetzt so präsent hätte. Aber ich habe richtig Lust gekriegt in dieser Vorbereitung jetzt auf unser Gespräch, das wirklich nochmal von vorne bis hinten richtig mich drauf einzulassen und nochmal richtig reinfallen zu lassen, wo ich das erste Mal seit langem wieder dachte, okay, das ist jetzt was, da sehe ich auch ein, dass ich das gerne lesen möchte. Da würde ich nicht sagen, ach, ich gucke halt den Film, weil die Geschichte ist gut, aber die Sprache ist so mittel, ne?
Ja, aber ich wollte jetzt gerade nochmal mit Brilka, geht es mir ein bisschen anders, da habe ich schon so ein paar Fragezeichen gefunden. Und dieses Buch Der Gott der kleinen Dinge, da finde ich einfach keine Fragezeichen.
Klar,
Ich
das ist ganz
habe es
anders auch.
damals, ja, also auch so was Kitschverdacht beispielsweise angeht, das ist bei Arundhati Roy nie, weil sie einfach dieses macht, immer mit diesem Kontrastieren, mit dem Unerwarteten. Ne? Also immer wenn du denkst, jetzt wird es kitschig, dann passiert irgendwas und dann ist es nicht mehr kitschig. Und ich habe damals, als ich es gelesen habe, also relativ dicht darauf von Barbara Auer das Hörbuch gehört. Die hat es auch fantastisch gelesen mit so einem Augenzwinkern. Und dann habe ich nochmal gedacht, jetzt kapiere ich das nochmal mehr. Und als für die Vorbereitung habe ich das Buch nochmal gelesen und nochmal gehört. Das war interessant, weil ich auch so viel im Zug gesessen habe, habe ich das alles im Zug gemacht. Und ich habe einfach gedacht, es hat sich nichts geändert in meiner Rezeption. Überhaupt nichts, weil das einfach so besonders ist, wie sie das macht. Und was ja auch sehr besonders ist, ist diese Art der Mehrsprachigkeit. Das macht sie ja überhaupt nicht touristisch, ne? Oder so, wie das eben manchmal auch so schick ist, mal so ein bisschen was einstreuen, wie hier.
Mal so wie ein bisschen Salz oben drüber.
Ne? Sondern sie sagt ja auch, oh, da gibt es ja so ein ganz tolles Zitat, dass da irgendwie die Sprache durchgeatmet wäre durch ihr Buch, die andere Sprache. Sie hat es zwar auf Englisch geschrieben und auch bei dem zweiten, aber viele Sprachen sind so durchgeatmet.
Gesickert.
Da durchgesickert und das merkt man. Merkt man. Also wir können nachher gerne nochmal so ein tolles Zitat nehmen, wenn wir noch Zeit haben.
Wir haben alle
Kinder
Zeit der Welt.
auch.
Niemand hetzt uns. Erst wenn wir keine Lust mehr haben oder wenn tatsächlich alles gesagt ist. Also ich habe hier
Oh,
keinen.
das wird nicht sein, weil ich habe auch das Gefühl, dass ich dieser Autorin nicht richtig gerecht werden kann. Ich kann nur meine eigenen Gedanken dazu aufzeigen. Aber natürlich könnte man wahrscheinlich eine Doktorarbeit über ihr Werk schreiben.
Ganz, das haben bestimmt auch schon Leute gemacht, aber ich finde ja auch immer, wenn wir uns hier treffen, also meine Gästinnen und ich, dann, also es gibt ja Fälle, in denen kenne ich die Autorin, die mir vorgestellt wird, gar nicht, was ich dann ganz toll finde, aber ich finde es auch toll, jetzt zum Beispiel, wie in diesem Fall jetzt, dass ich an jemanden erinnert werde, der auch irgendwie in meiner, also Leserinnenbiografie vor allem, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich irgendwie sagen würde, dass sie für mein Schreiben vielleicht, obwohl vielleicht, wenn ich jetzt mir das Ministerium angucke, aber in meiner Lesebiografie, ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass, und das hatten wir zum Beispiel auch, haben wir auch drüber gesprochen, als ich mit Nawar Ibrahimi über Seruya Shalev gesprochen habe, dass für, jetzt sage ich es einfach mal so, ne, Menschen wie uns mit nicht so unbedingt komplett deutschen Namen, aber mit deutscher Lektürefähigkeit, das was ganz Besonderes war, Bücher zu bekommen oder zu finden und dann die auch solche Aufmerksamkeit bekommen haben mit dieser Art von Namen als Autorinnenname. Und das war schon, das erinnere ich schon sehr, weil dieses Buch eben bei uns zu Hause bei meiner Mutter im Regal stand und der Name allein und wie du schon sagst, ich meine, sie ist auch unglaublich schön. Also das, ich meine, das klingt jetzt total oberflächlich, aber
Schön. Alles eigentlich.
Genau, aber dieses Foto von dieser wunderschönen Frau, was dann auf diesem Buch auch drauf ist, das hat natürlich für jemanden, also es hat bei mir, auch wenn, ich meine, Indien und arabische Länder ist ja nun auch irgendwie nicht das Gleiche, nichtsdestotrotz hat das bei mir was anklingen lassen. Und ich dachte so, und das ging mir bei Seruya Shalev eben auch so, was wir mit Nava gesprochen haben, dass ich dachte so, wow. Irgendwas hat das in mir beantwortet oder so zur Resonanz gebracht. Ging es dir da ähnlich?
Ja, auf jeden Fall.
Mhm.
Also ich fand es ja auch immer schon schwierig. Ich habe ja kein Germanistik studiert. Ich bin ja nach dem ersten Seminar im Studium damals, das ist schon echt sehr lange her, bin ich herausgegangen, weil ich dachte, nee, so will ich nicht über Literatur reden. Und dann habe ich Kunst gewählt.
Besser.
Habe ich Kunst studiert. Und da ist ja schon aufgefallen, dass es überhaupt nur weiße, deutsche, männliche Literatur besprochen wird in so einem Seminar. Das war damals 82. Damals habe ich Abi gemacht und bin gleich da zur Uni. Und ich hatte immer so ein Gefühl von Scham, dass ich mich auch fürs andere interessiere, als dann Gada Sam, nicht Gada Saman, wie heißt du denn, das ist die syrische Autorin, doch, Gada Saman, also Rada Saman, als sie in mein Leben gestoßen ist, da war ich ja vielleicht 22 und da dachte ich, oh, was ist das denn? Eine syrische Autorin mit dem Taxi nach Beirut hieß das Buch, oh, ich kenne doch Beirut und so, ne? Also das war für was völlig Unerwartetes und das war für mich immer so ein bisschen schwierig, ich glaube noch bis Anfang 2000, dass ich immer dachte, ich bin nicht belesen, weil ich eben viele andere Bücher gelesen habe. Und Arundhati Roy finde ich eben so besonders toll, weil sie eben so verschiedene Ebenen, Familiengeschichte, aber dass sie, Familiengeschichte erzählt sie, aber sie ist natürlich auch Kritikerin des Kastensystems, ne? Was besonders im ersten Buch eine Rolle spielt, aber dann im zweiten Kritikerin des religiösen
Fundamentalismus,
Faschisten und so weiter. Und
Kapitalismus.
Ja, und sie kritisiert den Kaschmir, diese Kaschmir-Auseinandersetzung, Krieg und also und hat, und das finde ich schon, sie hat einfach eine anti-imperialistische Erzählweise und auch Inhalte. Und du kannst dich, du kannst, also sie versucht sich da auch zu entziehen, westlichen Interpretationsansätzen. Ne? Also vor allem in dem zweiten Buch, ne? Wo sie ja wirklich, ach, da gibt es ein schönes Zitat, hat sie geschrieben, ja, ich wollte keinen angepassten Roman schreiben. Ich wollte einen schreiben, der so ein bisschen widerspenstig ist und die LeserInnen herausfordert. Sie, kein gut erzogener Roman, so war es. Und genau so ist es, ne? Also sie hat mit diesen Lesarten, hat sie gebrochen. Viele Teile sind sehr spannend, auch in dem zweiten Buch, das Ministerium des äußersten Glück, aber des Glücks, aber das wird immer durchbrochen. Ich weiß nicht, wie du es gelesen hast, auch mit so viel so scheinbar dokumentarischen Sachen, mit auch die verschiedenen Genres. Es gibt nur eine Person, die in der Ich-Form erzählt, sonst immer andere Perspektiven. Dann gibt es Briefe, Tagebücher. Und immer wenn du denkst so, oh wow, das ist aber heftig, das Massaker und ein Massaker nach dem nächsten, wie es auch wirklich ist in ihm. Sagt sie dann bei einer Lesung zum Beispiel. Dann kommt aber wieder irgend so eine eher flüssig zu lesende Passage. Also es ist schon challenging, ne? Aber ich finde es großartig auch, wie sie das macht. Und sie sagt ja auch, a novel has to be, das habe ich mir rausgeschrieben, a novel has to be about everything. Und ich glaube, das ist so dieses, was mir ja auch manchmal vorgeworfen wird, überfrachtet, überfrachtet.
Das wird dir vorgeworfen, okay.
Ja, bei meinen Kinderbüchern.
Mich jetzt mal sehr gespannt. Da reden wir gleich. Da bin ich sehr gespannt drüber. Solche Vorwürfe finde ich immer großartig. So,
ne, also,
you're too much. Okay, go find less. Ja, so,
ja genau. Und, aber was sie damit sagen will, about everything, was die Leute erleben, das ist ja ihr Leben. Sie erlebt das ja alles. Die Massaker, die Ausgestoßenen, wofür sie sich einsetzt und, ne? Und, ach ja, that's the air we breathe last years oder so, hat sie auch in einem Interview gesagt, ne? Und das ist ja das, was in Indien passiert. Und für sie gehört das alles rein in diese Novel. Aber das ist natürlich in einer Literaturtradition, wo alles so total kontrolliert wird und irgendwelchen Gesetzen untergeordnet wird, ist das natürlich nicht zu verstehen. Aber ich glaube, genau das ist das Antiimperialistische. Und ich war zufällig letzte Woche bei einem Vortrag von Sinthujan Bharadwaja über sein Buch An alle Orte, die hinter uns liegen. Wunderbares Buch, also, aber eben auch nicht so leicht zu lesen und auch ist ganz neu erschienen und also ganz neu geschrieben für mein Gefühl und beschäftigt sich viel mit diesen ganzen kolonialen Erzähl- und Archivierungspraktiken. Und das hat mich nochmal bestätigt, dass das auch so ein, deswegen so ein wahnsinnig wichtiger Roman für mich ist. Weil er eben andere Pers er schreibt aus einer anderen Perspektive.
Du meinst jetzt den Gott der kleinen Dinge oder das Ministerium?
Beide eigentlich.
Ja, beide eigentlich, ne? Es ist
Und das Essaybuch Azadi heißt
Asadi
Freiheit.
heißt
Ah.
Freiheit, genau.
Das
Das
habe
hab ich,
ich.
musste ich leider zurück in die Bücherei bringen, deswegen liegt es hier nicht, aber auch das. Ja, sie ist ja auch, also du hast es ja auch schon gerade so ein bisschen angerissen, dass sie eben auch so viele, also sie ist einfach unglaublich politisch, ne? Sie ist Kritikerin, sie schreibt Essays. Ich habe zum Beispiel, das ist ganz witzig, das war noch bevor wir uns auf Arundhati geeinigt haben, weil ich mich jetzt im Zuge meiner Arbeit an meinem neuen Buch sehr mit dem 11. September beschäftigt habe. Und sie hat ein absolut fantastisches Essay über die Invasion der USA in Afghanistan nach dem 11. September geschrieben. Warte mal, ich habe das hier irgendwo. Irgendwann The Geometry, nee, The Algebra of Infinite Justice. Alleine der Titel, also,
Wow.
dass sie, was sie für mich schafft, was sehr wenige, obwohl mir fällt, glaube ich, niemand ein tatsächlich, schafft, dass sie also dass sie alle Bereiche so bespielt. Weil sie kommt ja auch vom Drehbuch, sie schreibt ja auch Drehbücher, ich glaube, so ein bisschen so für, also in ihrer früheren Karriere, glaube ich, so als Job. Also, sie ist studierte Architektin, ne, wenn ich das richtig erinnere. Oder hat das zumindest mal
Ja,
angefangen.
ja, ja.
Und das passt ja auch alles zusammen, ne? Architekten, die was bauen und so. Und dass sie so alle Bereiche so bespielen kann und dass beide Bereiche, sagen wir jetzt mal einfach Fiktion und Non-Fiktion oder Fiktion und Essay, sich auch so gegenseitig so befruchten, dass sie also das Poetische in ihre Essays bringt, aber auch nicht das Essayistische in die Prosa, aber zumindest, weil sie schafft es ja auch, dass es nicht klingt wie ein TED-Talk, sondern du lernst Dinge und fragst dich Dinge. Also das erinnere ich zum Beispiel bei The Ministry, dass ich mir da dass ich immer wieder zwischendurch Sachen gegoogelt habe, weil ich die nicht wusste. Also das sind natürlich
Ja.
Dinge, die auch, weil es natürlich einfach ein Teil der Welt ist, der jetzt für uns auch nicht das ist, was wir so präsent lernen. Und das finde ich, ist an ihr zum Beispiel wahnsinnig besonders, dass sie so diese beiden Bereiche so gleichermaßen großartig bespielt, ne?
Ja, total. Und wie sie, die hat ja diesen tollen Essay, dieses tolle Essay geschrieben. In welcher Sprache, ach nee, das ist aus der Sprache der Literatur, aber der Essay, in welcher Sprache regnet es auf Kummer gewohnte Städte. Da hat sie ja, das ist ja ein fantastisches Essay, wo sie ja noch mal ganz viel über ihre Arbeit geschrieben hat. Aber was ich jetzt eigentlich sagen wollte, stammt aus dem die Sprache der Literatur, wo sie einfach noch mal erzählt, dass die Leute sie so gegängelt haben nach dem ersten Buch, weil 20 Jahre ist ja kein zweiter Roman erschienen. Und ja, sie schreiben ja gar nicht mehr, hieß es dann. Sie hat aber total viel
Viel
geschrieben.
geschrieben, ja.
Aktivistisch geschrieben, Vorträge gehalten. Und hier steht jetzt in diesem Essay, die Sprache der Literatur, doch an anderen Orten, nennen wir sie Orte weg vom Schuss, wurden die Aufsätze schnell in andere indische Sprachen übersetzt, als Flugblätter gedruckt, kostenlos in Wäldern und Flusstälern verteilt, in Dörfern, die attackiert wurden, auf Universitätsgeländen, wo die Studierenden die Lügen satt hatten. Denn diese Lesenden da draußen an der Front, die bereits durch das sich ausbreitende Feuer versenkt waren, hatten eine ganz andere Vorstellung davon, was Literatur ist und sein sollte. Und das finde ich so ziemlich großartig, dass sie einfach sagt, diese beiden Arten, Romane und meine Essays, ich hatte nie das Gefühl, dass meine Romane und meine Essays sich bekriegende Fraktionen waren, die um die Hoheit kämpften. Also, ja.
Ja.
Einfach
Also,
nur cool, Leute, lest Arundhati
ja, unbedingt. Also, was mir auch aufgefallen ist, jetzt, als ich in dieses Internet-Rabbit-Hole fiel, und mir nochmal auch eben, wenn man sich sie auch bei YouTube anschaut, Interviews und so, wie wahnsinnig da die ist, ne? Also, es ist so
Roy.
unglaublich. Die ist so präsent und so luzide und kann einfach alles. Und was ich schön finde, das hast du ja auch gerade sehr schön beschrieben, als du über ihren Humor gesprochen hast, dass man immer das Gefühl hat, also natürlich kann sie alles unglaublich intelligent, eloquent beantworten, auch auf so eine Art und Weise, die nicht überheblich ist, aber wo man schon merkt, so, sie weiß schon, dass sie dieses, das jetzt eine blöde Frage ist, die ihr schon vielleicht 100 Mal gestellt wurde und dass sie aber
Ja.
ganz oft auch wirklich so ein bisschen so ein Zwinker, so ein Leuchten in den Augen hat, so dass man merkt, okay, sie macht sich da auch ein bisschen Spaß draus manchmal und
Ja.
das find ich schon
Ja.
großartig, dass man, wenn man sich eben vorstellt, also ich denke das dann immer oft bei diesen Menschen oder gerade auch bei diesen Frauen, die so im Grunde genommen den Weg frei gemacht haben für viele andere. Also mich auch manchmal frage, wie viele blöde Fragen musste Emine Sefyu Östermal wahrscheinlich beantworten in ihrem Leben? Und nur damit jetzt so Menschen wie ich oder eben nochmal die nach mir kommen, auch die jetzt noch 10, 15 Jahre jünger sind, schreiben können und die wir sie alle irgendwie auf den Thron setzen und sagen so, danke, dass du diesen Weg für uns bereitet hast und dass du für uns da warst im Buchladen, als wir sehr jung waren und
Ja.
nur irgendwie Hermann Hesse, Günter Grass und Max Frisch irgendwie in der Schule angetragen bekommen haben. Und das, also was, zum Beispiel auch hier, ich wusste auch schon nicht mehr, ob ich die Augen verdrehen soll oder ob ich lachen soll. Auf meiner Ausgabe hier vom Gott der kleinen Dinge ist hier als Pressestimme unter anderem aus der Neuen Zürcher Zeitung ein weiblicher Rushdie auf dem Firmament.
Ah, das ist sehr schade. Das ist
Schrecklich, ne?
so unglaublich schade. Ich muss auch noch mal betonen, dass ich es wirklich, also dass ich viele Menschen getroffen habe, die mit Literatur in den letzten Wochen, die mit Literatur zu tun haben und den Roman nicht kennen
Den
und die
Gott
mir
der kleinen Dinge? Was?
ja oder überhaupt, ne, also noch nichts gelesen haben und ich bin irgendwie sehr schockiert,
Ja,
weil das
ich auch.
ja. Also ich habe einige Leute getroffen, die den Roman. Und ich muss sagen, ja, also das macht mir sehr viel aus, weil das ist einfach ein wichtiger Roman, der mal Augen öffnet, wie eurozentristisch wir alles, was mit Literatur zusammenhängt, bewerten. Und ich finde es auch so schön, dass sie da jetzt diese Rebellen, die ihre Aufsätze lesen, mit reingenommen hat, weil ich einfach finde, das ist so, wer hat die Deutungshoheit? Was ist Literatur? Ne? Also wer braucht welche Texte und welche Literatur? Und das ist ja nur so eine ganz kleine, versprengte, weiße Gruppe, die darüber urteilt, was Literatur ist. Und ich finde es ein Wahnsinn, was sie hier erreicht hat durch ihre Sachen, ne? Also ich denke, da, gerade durch diese Texte hat sie vielleicht auch, ich meine, die Leute konnten ja nicht lesen, wenn sie da mitten in den Kampf gebeten waren, aber sie haben solche Texte gebraucht. Und, aber vielleicht kommen sie dann mal zu dem Roman darüber auch, ne?
Ich bin jetzt selber total schockiert, dass du sagst, du hast so viele Leute, die mit Literatur zu tun haben, getroffen, die ihre Arbeit nicht kennen. Also das finde ich jetzt auch sehr schockierend. Leute, lest Arundhati Roy, ich bitte euch. Guckt euch alles auf YouTube an, was man von ihr sehen kann, hört euch Vorträge an. Wobei, ich muss sagen, mir ist dann auch wieder eingefallen, ich habe sie mal live gesehen, vor sehr vielen Jahren beim Internationalen Literaturfestival Berlin. Und jetzt gebe ich was zu, was ich sehr selten zugeben wollen würde, ist, normalerweise gehe ich wirklich nie in der Pause oder so. Ne? Also ich versuche echt immer durchzuhalten. Ich glaube, ich kann irgendwie an einer Hand abzählen, wie oft ich zum Beispiel mein Kino verlassen habe, weil es mir wirklich langweilig war. Und ich habe mich so auf diese Veranstaltung mit ihr gefreut und war wirklich, weil ich bin auch echt Fan. Und die Moderatorin war so schlimm. Das war so schrecklich und so furchtbar, dass ich wirklich in der Pause gegangen bin. Und es hat mir alles verdorben. Und es war genau das, was du auch beschreibst, diese eurozentristische Sichtweise, die konnte sich gar nicht auf die Freigeistigkeit dieser Frau einlassen und auf diese vielen Richtungen, in die die, glaube ich, innerhalb von Sekunden denken kann und Bezüge, die sie herstellen kann. Und sie wollte sie immer auf so, also das kennst du ja vielleicht auch. Ich kenne das zumindest sehr gut, dass Fragen gestellt werden, wo eigentlich die Antwort schon vorprogrammiert ist. Und wenn man dann über was anderes antwortet, dann ist irgendwie das Gegenüber erstmal irritiert und so, hä, du hast jetzt aber gar nicht böse Migrantin, du hast nicht das gesagt, was ich irgendwie von dir hören wollte. Und das war da auch so, dass sie diese Frau, also sie hat das mit, also Arundhati Roy hat das mit einer unglaublichen Ruhe und Gelassenheit gemacht. Ich nehme an, sie ist gut bezahlt worden und hat sich dann auch gedacht, naja, okay, so ist das jetzt hier halt. Aber ich fand das so schlimm, dass man da so jemanden auf der Bühne haben kann und das Gespräch so völlig aus, also einfach völlig an die Wand fahren kann.
Ja. Ja, ist es das Gespräch gewesen, wo Eva Mattes gelesen hat,
Das kann
zufällig?
gut sein, ja.
So
Das kann gut sein.
internationales
Ja,
Literaturfestival?
warst du
Ja.
auch da?
Nee, ich habe das nur, ich habe mal reingeschaut.
Ach, kann
Also
man
auf
das tatsächlich,
Englisch.
kann man das noch
Ja,
online sehen? Okay.
das kannst du noch online sehen.
Das ist ein paar Jahre her, also muss
Da
so.
hat sie ja diese Sachen gesagt, die ich da gestern mitgeschrieben habe. Also, a novel has to be about everything. Und das fand ich so großartig, weil ich gedacht habe, das ist genau das, was ich suche mit meiner Perspektive, Kinderbücher zu schreiben, immer versuche zu vermitteln, dass es eben Vielschichtigkeit in der Erfahrung gibt und dass es nicht diese Themen sind, ne? Also migrantische. Also ich sage jetzt einfach mal, oder Kinderbuchautorinnen mit internationaler Biografie, vielleicht ist das dann.
Besser, ja. Der
Ja,
biografisch.
genau, der biografisch.
Der biografisch, so heißt er genau.
ja, und ich habe jetzt nochmal genau gehört, sie sagt Arundhati.
Arundhati, okay. Gut.
Hat sie sich selbst vorgestellt, ne? Arundhati. Oder nee, sie
Arundhati.
erzählt, ja, sie hat ja ab und zu was erzählt, wie sie rezipiert wird. Und da fiel eben ihr Name. Naja, und da ist es halt so, dass doch immer gern was raus, irgendeine Schicht rausgeext werden will, ne? Damit es nicht zu kompliziert ist. Aber ich glaube gar nicht, dass es kompliziert ist, weil so viele Kinder in Deutschland eben so, ich sage jetzt einfach mal, intersektionale Perspektiven kennen.
Ja.
Ihr lieben Leute, kennen
Also,
Armut und Geflüchtetsein zum Beispiel. Hallo?
was ich bei Arundhati sehr lustig fand, dass sie, also ich habe auch so ein Interview mit ihr gesehen, wo sie irgendwas sagt von, für sie ist the Novel oder der Roman oder Fiktion, Literatur die einfache Art, ein kompliziertes Leben zu vermitteln oder komplizierte Wahrheiten zu vermitteln. Und das finde
Super.
ich so schön, dass sie also so ein Buch wie The Utmost Happiness als irgendwie einfache, und das finde ich großartig, weil, wie du auch schon sagtest, das ist schon ziemlich challenging zu lesen, aber es macht halt
Ja.
einfach großen Spaß. Und ich finde auch, also alles, was du gesagt hast, jetzt auch über deine Arbeit, und da würde ich echt gerne zumindest noch kurz irgendwie auch mit dir drüber, wir können einfach ja auch, wir haben ja auch kein Zeitlimit hier, aber warum ich dich ja auch unter anderem gefragt habe, ob wir nicht mal sprechen wollen. Also erstens muss ich sagen, das ist jetzt Frau Kajat, Sie biegen wieder in 500 Richtungen verschieden ab. Dein Essaybuch Wörter, Wörter, Himmelörter, was ich wahnsinnig gerne gelesen habe in den letzten Tagen, weil du auch da das machst, worüber wir jetzt gerade auch schon gesprochen haben, nämlich irgendwie multiperspektivisch, multisprachlich, sprachverliebt, sprachverspielt, mit einem Alltag eigentlich umgehst und mit dem Literarischen und so. Und das würde ich wirklich allen Menschen empfehlen zu lesen, die auch ein bisschen von diesem Krampf runterkommen wollen, immer über diese. In Anfang, ich habe es auch wirklich immer über migrantische Perspektiven zu reden. Lass uns ein neues Wort dafür erfinden, bitte.
Ja.
Das ist schrecklich. Aber was ich großartig finde, ist, ich bin ja auch nun mit Büchern, also made by books. Sie ist mit Büchern groß geworden, von klein auf, die mir meine deutsche Oma immer vorgelesen hat. Und als ich mich mit deinem Werk angefangen habe zu beschäftigen, war ich ein kleines bisschen traurig für die kleine Rascha. Weil ich wirklich dachte, Mann, hätte ich so jemanden wie dich gehabt als kleine Rascha, als kleines Mädchen, ich habe sehr viele tolle Bücher vorgelesen bekommen, ne, von irgendwie Astrid Lindgren natürlich, all diese Dinge, die ich sehr gerne gelesen habe. Aber ich glaube, ich wäre noch schneller selbstbewusster geworden, dass es okay ist, dass ich auch Bücher schreiben will, zum Beispiel.
Ja,
Und
das
das
ist.
ist okay ist für mich, dass ich auch meine eigene Sprache finden will. Und ich bin traurig für die kleine Rascha, aber ich bin sehr glücklich für all die anderen kleinen Raschas, die da jetzt draußen sind und die dich jetzt irgendwie haben. Magst du ein bisschen was erzählen, wie du zu, weil ich habe gelesen, dass du bist ausgebildete Geschichtenerzählerin. Das fand ich unglaublich faszinierend. Wie wird man Geschichtenerzählerin und was macht man damit?
Ja, genau. Also, das habe ich ja noch gemacht. Ich war ja auch 12 Jahre Grundschullehrerin und so weiter. Und das habe ich
Die
damals schon
glücklichen
gemacht.
Kinder.
Ja, also, ich habe es auch echt gern getan und ich glaube, ich war eine ganz gute Lehrerin sogar, also in aller
Bestimmt.
Unbescheidenheit. Ja, aber das Schulsystem ist etwas, was ich nicht besonders gut finde für die Entwicklung von Kindern. Also, das ist einfach so, das bleibt für mich. Und genau, und ich habe damals ja auch schon angefangen zu schreiben. Und da habe ich das gesehen, dass der Martin Elrott und der, ach, jetzt weiß ich, habe ich den Namen von dem anderen vergessen, dass die das anbieten in der Werkstatt, so eine Weiterbildung. Ja, da machst du einfach, du lernst auch viel über die überlieferten Geschichten, ne? Also, aber es ist natürlich auch alles sehr eurozentristisch, ne? Und so von so einem großen, wenn es dann arabisch ist, von so einem großen orientalisch.
Mandelförmige
Überdacht,
Augen.
übermantelt. Also es ist, damals war ich aber noch, leider noch nicht so fit in dem ganzen Diskurs, sonst hätte ich da vielleicht mal was gesagt. Aber ja, genau. Und für mich, also du übst es dann auch so ein bisschen, das Geschichtenerzählen. Also es war jetzt nicht so, dass man da so eine super Methodik gelernt hat, aber was ich so schlüsselmäßig für mich gelernt habe, ist, und das war richtig, richtig großartig, und da bin ich Martin Elrott auch also immer noch dankbar. Und zwar, es gibt die Geschichtenerzählerinnen, die so in sich ruhen und so ein bisschen was so tantenhaft häkeln, ne, so Geschichten, also sage ich jetzt, um nicht despektierlich zu sein, sondern
Nee, ich
einfach
weiß, was
so,
du meinst.
ne,
Es
ich
ist
bin
ein
auch
gutes.
Tante, ich bin auch sehr tantenhaft, kann das sein. Die gibt es, ne, diese ruhigen, die so sich so centern und dann so ganz ruhig eine Geschichte erzählen. Und dann gibt es die dramatischen. Wie meine Tanten, wenn die sich erzählt haben, wenn sie vom Markt wieder mal angeblich betrogen worden sind. Und das ist jetzt kein Klischee, weil das ist so gewesen. Im Libanon, ne? Ich erinnere mich da ganz genau an diese Tanten die, oder, und die Großmutter auch, die sich immer aufregen. Und ich habe dann meine Geschichte dem Martin vorgetragen. Ich habe mir selber eine ausgedacht und das wurde später ein Kinderbuch, Soraya, das kleine Kamel, das die Sterne vom Himmel holen will und sich eine Kette draus machen. Ne? Das klappt, weiß man noch, verrate ich nicht. Auf jeden Fall habe ich die dann erzählt und so aufgebaut in kleine Szenen und erzählt und so weiter und auch so ein bisschen von meiner, aus dem deutsch-arabischen Nähkästchen habe ich dann so ein bisschen erzählt. So, und dann sagt der Martin zu mir, wie fühlt sich denn so? Ich so, ja, irgendwie nicht so. Es hat irgendwie nicht so gepasst. So innen drin habe ich es noch nicht so gefühlt. Er meinte so, ich glaube, du kannst noch ein bisschen auf die Tube drücken. Übertreib doch mal ein bisschen. Ich meine, das war wieder so Klischees, ne? So arabisches Übertreiben auch. Ne?
Aber Klischee, ich sage ja immer, Klischees sind Klischees aus Gründen, also.
Ah, und dann war das so, dann habe ich das gemacht und habe dann wirklich überlegt, wie ich noch mal mehr so dramatisch das machen kann. Und dann war Martin sehr zufrieden. Das heißt also, und ich auch, weil ich dann gespürt habe, ich kann nicht ruhig Geschichte, also ich kann schon ruhig sprechen und das alles, aber ich mag es einfach sehr, wenn es dann auch mal dramatisch wird. Und ich liebe die Übertreibung. Das muss ich schon sagen. Also so narrative Übertreibung finde ich halt total schön. Und ich finde so die arabischen Redeweisen dann so mal eine kleine, oh Gott, willst du denn meinen Topf explodieren oder so? Einfach so dieses ständige Übertreiben. Ich weiß nicht, ob du das auch so kennst.
Klar.
Das liebe ich aber. Das finde ich toll, weil das auch so was Fantastisches ist. Weil, ne, so die Folgen und was man da für Bilder im Kopf hat, das sind ja alles Fantasien. Und ich glaube, da habe ich auch so ein bisschen meine Fantasie weggekriegt. Unter anderem, nicht nur, aber. Ne? Und dafür war dieser Workshop gut. Und ich kann es auch wirklich nur jeder Lehrerin empfehlen, weil das freie Erzählen, das fesselt die Kinder unglaublich. Ne? Und es ist wirklich teilweise bei meinen Lesungen totenstill.
Ach, das macht mich so
So.
glücklich.
Wenn ich erzähle, wie mein Onkel Mustafa den Mund vom Ertrinken gerettet hat, dann ist es einfach. Ich habe ja so ein bisschen autobiografisches Kinderbuch geschrieben, Tee mit Onkel Mustafa, alles voller Klischees. Aber eben auch sehr viel Wahres, Wahrgelogenes.
Wahrgelogenes.
Ja,
Ha,
das hat doch mal Nedati
Lüge.
Özil in seinem neuen Roman geschrieben. Ich werde euch belügen, aber ich sage die Wahrheit.
Ich habe kürzlich irgendwo auch einen Spruch gelesen, ich, von wem war er, ich weiß es nicht mehr so genau. Also eine von diesen literarisierten Instagram-Kacheln, wo irgendwie drauf stand, sinngemäß, dass wenn man etwas in einen Roman schreibt, was so im Leben passiert ist, dann glaubt es einem niemand und life is a very bad novelist. Und das fand ich auch sehr schön. Das
Genau.
Leben ist ein wirklich sehr stark. Aber dazu passt ja auch so ein bisschen das, was du gerade kurz angedeutet hast, dass irgendwie man dir gerne mal Übertreibung vorwirft oder irgendwie zu viel sein, was eben auch, wo wir jetzt hier gerade auch über Arundhati gesprochen haben. Das finde ich ja, das finde ich immer so unglaublich. Wer ist denn hier der Minister des Maßes? Also, oder der Präsident des Maßes, das kann ich irgendwie gar nicht nachvollziehen. Und ich kann mir aber auch überhaupt nicht vorstellen, dass vor allem deine jungen LeserInnen und ZuhörerInnen das auch so empfinden würden, weil also ich weiß nur, ich als Kind, je mehr, je besser. Also.
Ja, also es ging weniger, in der Kritik geht es dann meistens weniger um um diese Übertreibungen oder Schilderungen, ne, mit so kleinen Übertrieben, also Dialoge mit so kleinen Übertreibungen. Das mögen alle sehr gern, aber es geht darum, dass beispielsweise in Antennenkind habe ich ein Kind erzählt, was hochsensibel ist, aber was außerdem noch aus einer libanesisch-deutschen Familie stammt und wo
Ach,
die
das ist zu
dann
viel.
zu. Ja, und jetzt kommt ja noch was. Die Tante kommt zu Besuch, weil die nämlich kein Zuhause mehr hat und muss da bleiben. Und das sind also, und das wird aber nicht auserzählt, sondern also jetzt die Geschichte der Tante. Man erfährt nur so ein bisschen, sie konnte nicht mehr da leben im Libanon und muss jetzt da wohnen. Und Köbi, das Antennenkind, wehrt sich, weil der will keinen Besuch. Und der Vater ist eben auch mit Arabisch hatte zu tun und so. Es wird mehr Arabisch in der Wohnung gesprochen als sonst und so weiter. Und das ist dann schon alles für den Kinderbuchmarkt überfrachtet.
Das ist
Wo wir aber
unglaublich.
sagen, ja, wo wir zum Beispiel Chantal für St. John, die jetzt aktuell für den Jugendliteraturpreis nominiert ist, wo wir aber sagen, das sind vielschichtige Realitäten und die möchten wir gerne erzählen und wir möchten da nichts raussortieren. Und Kinder können das sehr, sehr gut nachvollziehen. Und die nehmen sich sowieso das raus. Also Kinder werden ja auch oft unterschätzt. Die nehmen sich ja das raus, was sie brauchen aus so einem Buch. Und man muss auch nicht immer alles bis ins Letzte mit Kindern durchverstanden haben, sondern man kann auch einfach nur mal ein Buch erleben. Und also, ja, ich werde es wieder lesen morgen in Beckum. Da ist Antennenkind gewünscht. Und da lese ich es. Und die Lesungen sind super, gerade weil es so vielschichtig ist und weil Köbi dann auch noch so ein Buch schreibt. Aber die Reaktionen auf dem deutschen Markt waren nö.
Aber ich glaube, also ich meine, dafür kenne ich mich mit dem Kinderbuchmarkt als solchen zu wenig aus, aber ehrlich gesagt gilt das, glaube ich, auch für den Erwachsenenbuchmarkt. Also dieses Bestehen darauf, dass irgendetwas zu viel ist oder irgendetwas vereinfacht werden muss oder der Leser, die Leserin irgendwas nicht packt und so. Aber es ist doch furchtbar, wenn die Kinder schon dahingehend erzogen werden, die Welt einfach nur so einfach und so einfach geschnitzt zu werden. Und also dann ist es auch für mich kein Wunder, wenn angeblich immer weniger Kinder oder immer weniger junge Leute in Bezug zu Büchern haben oder zu Geschichten haben, wenn die doch vom Markt schon so vorne herein schwarz-weiß mit vier Ecken geschnitzt werden und nicht eben bunt und vielschichtig, wie auch wir alle unser Leben ja erleben. Also ich gehe ja nicht raus und sehe alles irgendwie klar und schwarz-weiß. Es ist ja alles mehrschichtig und ich meine, du sagst ja schon, in deinen Lesungen geht es irgendwie, die sind totenstill und hängen dir an den Lippen, das kann ich total verstehen. Was bekommst du so für Reaktionen? Es würde mich einfach nur so persönlich
Ja.
interessieren, was du so für Reaktionen von Kindern bekommst, weil ich mir echt nur vorstellen kann, ich habe mir die ganze Zeit beim Vorbereiten so vorgestellt, was wäre, wenn ich jetzt irgendwie so, lass mal sagen, ich war vielleicht so 6 oder 7. Und jemand hätte mir, also meine Oma dann wahrscheinlich natürlich, hätte mir deine Bücher vorgelesen. Und ich glaube, ich hätte gar nicht genau, natürlich nicht, weil ich die Worte nicht gehabt hätte, sagen können, warum mich das jetzt mehr abholt, als vielleicht, oder vielleicht auch anders als jetzt beispielsweise Ronja Räubertochter oder so etwas. Aber schon alleine, wenn halt irgendwie ein Kind Laila heißt und nicht Ronja oder was weiß ich, ne, Mu Onkel Mustafa oder so, das wäre mir natürlich sehr viel näher gewesen. Es hätte mehr so Resonanz in mir hergestellt. Und dann fühlt man sich doch gleich zugehöriger und auch man fühlt sich relevant, oder was heißt relevant? Man fühlt sich auch stattfindend in der Welt, sage ich mal, so als Kind.
Ja.
Ne? Und Erlebst du das von deinen LeserInnen, von deinen jungen LeserInnen, Fans?
Ja. Also es gibt so eine Repräsentation auf zwei Ebenen. Das eine ist halt dieses Direkte durch die Geschichte, dass die Kinder merken, dass, oh, das ist ja spannend. Also ich meine, es ist ja auch eine Geschichte, in der Mina, die Hauptfigur, in den Sommerferien ins Heimatland des Vaters fahren muss. Weil der Vater unbedingt will, weil wir müssen ja die Familie besuchen und so. Das ist ja zum Beispiel schon mal so eine Realität, ne?
Ja,
Die viele, viele
kenne ich auch
ja.
von früher, klar.
Ich auch.
Ja.
Und all die türkischstämmigen Kinder und. Das kennen die Kinder, das kennen sehr viele Kinder. Und ich denke aber, die zweite Repräsentation, die für die Kinder eben stattfindet, ist halt auf der Bühne selber, bin ich als Person. Weil das ist für die Kinder, ich habe zwar einen deutschen Vornamen, aber ich habe ja einen arabischen Nachnamen und ich sehe halt auch einfach nicht deutsch aus. Das haben wir jetzt auch einmal nochmal gehabt mit Isabel Abidi, die hat auch gesagt, du siehst halt weniger deutsch aus als ich und so. Und sie hat recht. Ich werde ja auch anders gelesen und ich habe ja auch meine einschlägigen typischen Erfahrungen, ne? Ist so. Was soll
Beispiel, nur so mal einfach.
Ja, kleines Beispiel, steh auf, du Türkin, als Kind in der Bahn. Oder dass ich Deutsch, dass mein Gymnasiallehrer gesagt hat, Deutsch ist doch gar nicht deine Muttersprache.
Ja, du kannst unsere Sprache aber schön.
Ja, und ich konnte sie eben nicht schön genug für ihn, weil es eben nicht meine Muttersprache war.
Ja.
Naja, egal, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist da schon mal. Und ich mache ja auch so Sachen, ne? Ich bin ja aufgewachsen mit so vielen Sprachen und kann keine jetzt fließend davon. Aber ich habe eben immer also diese Sprache, diese Wörter einfach im Ohr. Und dann sage ich, und deswegen habe ich so viel gesammelt. Da sage den Kindern ja auch, ich habe eine Dilltasche. Und Dill ist ja Herz auf Hindi und auf Türkisch Sprache. Und bei uns eben das Gurkenkraut, ne? Das ist herrlich. Und da sage ich auch Wörter, die Kinder dürfen mir auch was mitbringen, wenn sie wollen. Und dann sage ich eben sowas wie, wer versteht, wenn ich sage, Sabahul Khair? Ne? Also, oh, ich, ne? Und wer versteht, wenn ich sage, Günaydın arkadaşlarım? Und dann hole ich meine ganzen, weil ich habe von allen Sprachen, die Kinder in Deutschland sprechen, habe ich einfach von den Kindern auch Sachen gelernt. Und manches habe ich auch besser gelernt. Jetzt Arabisch und Türkisch habe ich auch noch Kurse gemacht und Russisch hatte ich als dritte Fremdsprache, Italienisch
Wow.
habe ich auch Kurse gemacht. Also ich habe schon einige, Französisch und Englisch natürlich noch, einige Sprachen auch so im A1, A2-Bereich gelernt. Aber eben, ich hole mir auch was von den Kindern ab, weil ich diese Repräsentation, das ist umwerfend. Und dann
Ja.
passieren so Sachen wie am Ende der Lesung, ich weiß jetzt nicht nach welchem Buch. Ist egal, also ich lese ganz oft Antennenkind, wo das ein Thema ist, aber auch Sterne im Kopf und ein unglaublicher Plan, wo auch also das hat ja alles mit den Büchern zu tun. Ich erzähle ja HeldInnen, die mit vielen Sprachen zu tun haben, aber so nebenbei, ne? Also ist kein Thema.
Ja, genau.
Aber die Kinder merken, aha, das hat damit zu tun. Und am Ende einer Lesung kam neulich ein kleines Grundschulkind, herrlich, dritte Klasse. Die hat die ganze Lesung nichts gesagt. Dann kam die zu mir, das passiert eben oft. Da sagt sie zu mir, ich heiße Öykü. Ich so, klingt toll. Und dann, das heißt Geschichte. Ich natürlich begeisterte Autorin, berührte Autorin. Und habe ich gesagt, du wolltest es jetzt mal einfach schenken, das Wort. Ja. Ja, sowas erlebe ich. Oder dass die Kinder sagen, ja, und wir fahren halt auch immer weg. Und mein aktuelles Buch ist ja Planetenspatzen. Das sind ja die Gedichte, dass man mit Sprache eben spielt und die vermischt und so. Viele Sprachen sind da repräsentiert. Und dann, ich erlebe da so irre Sachen. Da lese ich, es gibt ein Gedicht, das heißt Matschka, also Matschka-Katze. Und Matschka ist so im Balkan ein Wort in mehreren Sprachen, etwa Serbisch und Montenegrisch und so. Und heißt Katze, Kroatisch. Ja, und dann lese ich das, Matschka-Katze, Katzenfratzen und so. Und dann steht einer auf, ein kleiner Zweitklässler, wie so ein kleiner Elvis de Pelvis bei Arundhati Roy. Ein Botschafter von Kroatien steht auf und sagt: Ich weiß, was das heißt. Ich sage: Was denn? Nein, ich weiß, was das heißt. Ich bin von Kroatien. Und dann zeigt er auf seine Nachbarin. Und sie weiß auch. Und dann steht die auch auf. weil sie ist von Boston und deine andere Nachbarin und die ist auch, die weiß es auch, denn die ist von Slowenien. Dann standen also drei Botschafter total stolz da. Und also das Ergebnis ist einfach, die sind voll dabei. Da gab es gar keine Störungen mehr. Und das ist ein Witz, ne? Die haben sich alle Gedichte interessiert und alle Sprachen und nicht nur für die eigenen. Und das sind rührende Momente.
Ja, ich bin ganz gerührt, indem ich dir einfach nur zuhöre. Und
Ja.
wie gesagt, also ich bin wirklich ein bisschen traurig für Kleindascha, so dass sie, aber ich bin
Oh,
umso
deine
glücklicher.
Rascha.
Nein, also ich will mich nicht beschweren, sie hatte es auch gut, ja. Also sie hatte eine wahnsinnig großartig vorlesende Oma, die ihr, also auch eine Oma, ne, weil wir kommen ja aus dem Ruhrpott, und die konnte auch großartig vorlesen. Also also ohne, die hat mich auch zu Leserin gemacht. Also es ist auch keine Frage. Und ich denke, also aber was ich toll finde, ist ja, und da sind wir dann auch wieder vielleicht ein bisschen wieder bei Arundhati,
Ja.
ist das dieses Selbstbewusstsein einfach so bei seinem Instinkt und seiner inneren Stimme zu bleiben und nicht das, was einem von rechts und links immer gesagt wird oder das, wo man reingelenkt werden soll, im Sinne von, das ist zu viel, das ist zu komplex, das ist zu kompliziert, und dann einfach irgendwie so, also ganz platt gesagt, sein Ding zu machen und dann zu erleben, jetzt auch von dir zu hören, was für eine Resonanz das ausübt bei kleinen LeserInnen und kleinen Fans.
Ja.
Und das macht mich jetzt ganz, ganz blöd einfach wirklich sehr, sehr glücklich, weil man bekommt ja
Ganz
gerade irgendwie in diesem Buchmarkt ständig rechts und links irgendwie immer so Katastrophennarrative zu hören, dass oh Gott, und keiner liest mehr und niemand interessiert sich und pipapo. Und ich denke so, aber ehrlich, mein Erlebnis oder meine Erlebnisse, wenn man mit Begeisterung das vermittelt, was wir hier, also worüber wir hier sprechen, gar nicht pädagogisch, sondern weil wir es selber lieben, damit erreichst du die Leute, ob sie jetzt so groß sind oder so groß. Also,
Ja,
und
klar.
ne, das, also da, und das finde ich halt wirklich unglaublich schade, dass wir da so gerade von diesem deutschen Literaturbetrieb oft irgendwie
Ja.
so viel Gegenwind erfahren.
Ja. Also es
Man
gibt
denkt
jetzt
so.
auch für die aktuellen Projekte noch keine Verlage. Also da kann man noch so viele Preise auch gewinnen oder so eine Reputation haben, auch so eine Vita. Und trotzdem wird es immer noch in Frage gestellt, was man da tut. Das finde ich schon ein bisschen spannend, ne? Also ich denke, ich werde auf jeden Fall davon auch noch was verlegen oder so, aber es ist halt immer ein Angang, ne?
Es ist mir persönlich ein absolutes Rätsel, dass das alles so rückwärtsgewandt ist. Also ich habe letztes Jahr ein Buch übersetzt, ich übersetze ja auch, und zwar
Ja.
von einer syrischstämmigen kanadischen jungen Autorin, die ist ganz jung, die ist irgendwie Anfang 20 oder Mitte, also maximal 24, 25. Und das ist ein Jugendroman, also oder
Ja.
New Adult heißt das ja jetzt heutzutage. Und das geht um den Krieg in Syrien.
Ja.
Und die junge Heldin ist 18, Salama, und Salama ist Pharmaziestudentin, und wie sie halt den Krieg in Homs erlebt und wie sie, also sie macht dann Ansätze zu flüchten, und dann gibt es auch so eine kleine Liebesgeschichte, also alles, was so eine junge Leserin irgendwie gerne hat und so. Und das Buch ist großartig. Es ist wirklich ein ganz toller, also ohne despektierlich sein zu wollen, ein Schmöker. Ist toll, es liest sich ganz großartig, wunderbar geplottet und so. Und die Autorin war fantastisch im Prozess und war ganz glücklich über alles, was damit passiert ist. Und dann war sie hier nach Deutschland eingeladen, hier nach Hamburg auf eine Lesung. Und die Autorin trägt Hijab. Und der Verlag, man hat es total gemerkt, die wissen nicht, was sie mit der Frau anfangen sollen. Also, sie wissen nicht, die ist jung, die ist dynamisch, die hat irgendwie tausende Social Media Follower, die weiß, wie sie ihre Leserinnen anspricht. Das Buch ist in zig Sprachen übersetzt worden. In Deutschland ist das komplett abgesoffen. Die haben dieses Projekt komplett gegen die Wand gefahren, weil sie nicht wussten, wie sie mit dieser jungen Frau, dieser jungen, dynamischen, selbstbewussten Frau mit Hijab, ich sage es immer wieder, denn das heißt was hier in Deutschland, dass du nämlich nichts, ja, nichts kannst, nichts darfst, dass du unterdrückt bist, schon gar kein Selbstbewusstsein hast und so weiter und schon gar nicht gute Bücher schreibst. Und als wir dann auf der Bühne waren, sagten wir auch sowas wie, ich habe dann auch sowas gesagt wie, ich wünschte, ich hätte so ein Buch gehabt, als ich jung war, wo die junge Heldin Salama heißt und ein Hijab trägt beispielsweise.
Ja.
Und dann hat mich die Veranstaltungsfrau hinterher, die die junge Autorin begleitet hat, auch angesprochen und meinte, ja, da hätte sie ja nie drüber nachgedacht. Das war schon eine etwas ältere Dame und jetzt hat sie das einmal gehört, aber ich glaube, sie hat das, also es gibt keine Transformationsleistung dahingehend und es ist,
die Bands und Annas werden immer noch reproduziert.
Ja, also es ist so.
Aber das finde ich schon krass. So, wie heißt die nochmal, die Autorin?
Die Autorin heißt Sulfa, warte mal, Sulfa Khatou.
Ah ja, du hast und das von der erzählt.
Genau, ich hatte dir, genau,
das Buch. Noch, ich wollte das noch. Ja, aber es gibt es auch in anderen Bereichen. Also ich finde es natürlich ein Wahnsinn, dass so eine junge Autorin, die auch so wichtig sein könnte für so viele.
Ja. Für so viele.
Jugendliche, auch gerade hier in Deutschland, weil die Leute sprechen ja immer noch von unseren Kindern und den anderen Kindern. Aber ehrlich gesagt, es sind alles unsere Kinder und die müssen einfach mal in die Klassen reingucken. Da werden sie nämlich sehen, dass fast die Hälfte aller Kinder internationale Biografie haben.
Natürlich, natürlich.
Dass nichts ist mit unseren Kindern und dass das die Kinder sind, die die Bücher brauchen. Naja, und wir hatten die Diskussion auch mit Chantal für St. John. Die hat ja einen Versroman geschrieben und die hat halt auch erzählt, dass in den Staaten es da viel mehr gäbe.
Ja, natürlich.
Roman in Versen. Und die, also die hat es auch erzählt, dass diese Tradition in Deutschland doch so engstirnig ist. Und ja, es gibt so ein paar kleine Verlage. Aber ich meine, hier kommt ja auch nochmal richtig Rassismus dazu, ne? Finde ich auch.
Ich denke, dass es in den USA bestimmt auch so der Fall ist. Also es ist nur, da ist halt, also was ein größeres Land ist. Und ich denke, also ich meine, das ist ja auch jetzt gerade nicht, also da Bücher werden verbannt, Bibliotheken werden geschlossen, also die machen, bekleckern sich auch gerade nicht mit Ruhm, was Literatur angeht. Ne? Also ich denke halt immer so, ich möchte halt irgendwie in der kleinen Form, die mir hier so zur Verfügung steht, also sei es jetzt mit dem Podcast oder sei es mit der eigenen Arbeit oder so, ich finde es halt toll, wenn ich so Menschen wie dich irgendwie hier haben kann und wir uns unterhalten können über unsere Erfahrungen, aber auch eben gleichzeitig, also mich schockiert immer noch die Aussage, dass du Leute getroffen hast aus der Literatur, die Arundhati Roy nicht kennen, weil ich dann denke, okay, dann ist es ja noch mal wichtiger, dass wir über sie sprechen. Das kann doch nicht sein. Und natürlich kommt viel Rassismus dazu. Es ist so, es ist nur dieser, ich bin ja kein Rassist, Rassismus. Und den finde ich persönlich ja viel schlimmer.
Gab es mal eine Weile den Ausdruck in den Staaten, Innocent Racism.
Ah, ja, schönes Wort. Ja, für eine wirklich irgendwie, also, it's a thing. Also, it's a thing. Ich bin ja kein Rassist, Rassismus. Ich bin ja kein Rassist, weil ich bin voll gut mit dem Ali von der Dönerbude befreundet, Rassismus. Und deswegen finde ich immer so, lass uns irgendwie lieber unsere Arbeit so in den Vordergrund stellen, allen anderen gar keine Energie widmen. So, über die sprechen wir gar nicht und über die denken wir gar nicht nach. Und ich, also die Tatsache, dass du so, also es macht mich so unglaublich glücklich zu hören, was für tolle Resonanz du auf deine Arbeit bekommst. Und Leute aus Hamburg beispielsweise, wenn ihr jetzt hier hört, ich weiß ein paar von euch, die jetzt zuhören, ladet die Andrea bitte ein hier in die Hamburger junge Literaturszene, weil wir haben hier auch so ein paar biografische Kinder. Ich habe eine Kita bei mir unten im Haus, wenn ich da einfach in den Garten reingucke, gibt es vielleicht einen Ben und eine Anna und alle anderen sind irgendwie, ne, so. Aber ich würde gerne so zum Abschluss nochmal so eine kleine Runde zu Arundhati machen und einfach nur, weil ja eben du auch diese Essays geschrieben hast, von denen ich gerade sprach und wir sie ja auch gerade schon drüber geredet haben, dass Arundhati ja auch eine Essayistin ist. Eure Essays sind aber, also da, ich sehe schon die Inspiration, so irgendwie dieses, was du ja auch gesprochen hast, die Mehrsprachigkeit und auch der Rhythmus in der Sprache, das Poetische. Also du bist ja auch wirklich auch eine Lyrikerin, muss man, also wenn man deine Prosa auch liest. Wie hast du den Drang oder hast du das Gefühl oder ist das nicht deine Welt, dich auch politisch lauter zu äußern? Du hast ja sehr viel Erfahrung in sehr vielen Themen, die eigentlich sehr aktuell und sehr wichtig wären. Und von denen, glaube ich, sehr viele Leute sehr viel Gewinn ziehen würden. Und dass jetzt jemand wie Arundhati diese beispielsweise über den Nationalismus spricht, das ist ja alles ein etwas größeres Scope, aber könntest du dir vorstellen, auch in diese Richtung dich noch weiterzuentwickeln als Autorin, beispielsweise über die Art und Weise von Bildungssystem oder Deutsch ist ja eine ganz gute Sprache, aber Arabisch keine gute Fremdsprache, Französisch aber schon. Also diese Sachen
Naja,
hättest du da.
da habe ich ja auch angefangen, ne? Diese Sachen in dem Essay, da taucht es ja auch auf, ne? Da taucht ja auch der Essay von der Olga Riasnova auf,
Genau.
zum Beispiel, den ich da sehr wichtig finde. Und ja, also ich werde ja immer mal eingeladen zu Vorträgen und dann sage ich halt schon meine Meinung. Aber es ist ja ein weites Feld. Also ich würde sehr, sehr gerne ein großes Essay machen über Adultismus. Das fände ich spannend und dann auch in den Intersektionen, ne? Also, aber ich, genau, und da muss ich halt einfach mal gucken, wann ich das schreibe, ne? Also das liegt mir noch so ein bisschen, und da kommen ja diese ganzen Sachen da rein, ne? Die Sprache, die Unterdrückung der kindlichen Sprache, das ist auch so ein Anliegen von mir, ne? Dass eben die Kindersprachen so unterdrückt werden und dadurch, dass Erwachsene zum Beispiel mit Kinderlyrik für Kinder nichts anfangen können, sie den Kindern die Sachen nicht vorlesen. Dabei haben Kinder einen total direkten Link zur Poesie, weil
Total.
die ganze Zeit Sprachen konstruieren und auch sehr fantasievoll und bildreich und klangvoll und. Also, das sind so Dinge, die finde ich eben sehr wichtig. Aber es ist immer alles eine Frage der Zeit. Und meine Bücher bringen mir ja leider nicht so viel Geld. Ja, jetzt kommt das kleine Jammertal. Deswegen muss ich auch immer wieder sehr viele Lesungen machen. Und das ist ja auch sehr gut, weil da bin ich ja direkt vor Ort und kann auch einwirken auf die Kinder. Und das ist wirklich toll. Aber es nimmt mir natürlich auch raubt mir halt Zeit zu schreiben, ne? So
Natürlich.
traurig das jetzt ist, ne?
Ja.
Aber für diese Lesungen, ich weiß gar nicht, das wollte ich einfach auch nochmal sagen. Ich glaube, das war ja auch der Grund, warum die jungen Literaturhäuser mir diesen Preis, also mich da nominiert haben für diesen Preis,
Den
wegen
du
der
dann auch
Lesungen.
gewonnen hast im Übrigen,
Ja,
ja.
aber genau, den ich gewonnen habe. Instagram. Aber im Grunde war ausschlaggebend, dass jemand da ist, der auch noch mal als Person und mit Büchern, die gut sind, einfach noch mehr Kinder ins Boot holt. Und
Ja.
das ist halt, da habe ich ja schon das Gefühl, dass das meine Aufgabe ist, ne? Unter anderem neben dem Schreiben, aber natürlich, ich würde auch gerne schreiben mehr. Ich weiß nicht,
Das.
gerade eine Krux, ich weiß nicht, was ich machen soll. Also, ja.
Ja, diese Krux kenne ich aber von vielen KollegInnen. Also, die,
Ja.
wenn man viel auf Reisen ist, dann, dass man einfach und auch sich eben, ne, aus ökonomischen Gründen einfach 10 Projekten gleichzeitig widmen muss, dass es dann sehr schwierig ist, sich wieder auf so eine Ruhe in sich zu finden, um irgendwie wieder so eine gewisse Fantasie, so ein Fenster aufzumachen, um sich da wieder irgendwie rein zu widmen. Aber ich bin einfach so sicher, dass du, also es ist so ein wunderbares Geschenk an die Welt und an die Kinder, dass du so in das rausgibst. Also
Ja.
und ich würde mir ja wirklich auch irgendwie, also jetzt, ich meine Kinderbücher so, aber ich würde mir ja auch doch dann irgendwie nochmal einen Erwachsenenroman von dir wünschen oder einen Kurzgeschichten oder irgendwie sowas. Also, aber deine Kinderbücher, die werde ich jetzt erstmal alle irgendwie demnächst hierfür, also die ist jetzt gerade erst eins geworden, meine kleine Nichte, aber sobald sie dann irgendwie da auch, im Moment geht es einfach nur Buch auf, Buch zu.
Ja, auch toll.
Aber das ist ganz goldig. Aber ja, ach Mensch, Andrea, wie schön. Wir könnten jetzt echt irgendwie hier noch 1000 Stunden
Ja,
weitersprechen, ne?
sehr.
Aber ich würde gerne trotzdem noch mal irgendwie abfragen, gibt es noch irgendwas ganz Dringendes, was du über Arundhati noch irgendwie hier, also
Gucken, genau.
ob du was noch über sie sagen möchtest, ob du sie noch mal sprechen lassen möchtest vielleicht auch oder was auch immer.
Gucken wir mal, was mir Ah ja, ja, also ich würde Sie gerne nochmal sprechen lassen, weil
Ja.
Sie einen guten Bogen zu den Kindern bringt. Und dann sind wir wieder bei mir. Das passt irgendwie.
Ja,
Also,
ihr passt sowieso gut zusammen, ist mir in der Vorbereitung einfach
ja,
aufgefallen. Das ist,
eben.
ich finde das, naja, dieses überhaupt, diese große Freiheit sich halt, also für mich ist das ja eine Art von Freiheit, die sich eine Autorin nehmen kann, einfach Form und Konvention aus dem Fenster zu werfen.
Ja.
Und daraus dann was zu konstruieren. Und das lese ich aus deinen Essays, das lese ich aus dem, was du im Kinderbuchbereich machst, raus. Und du bist ja auch wahnsinnig aktiv auf Social Media und da sehe ich das auch immer, wie aktiv du auch Sprache lebendig hältst und belebst. Und das, ne?
Ja.
Und das macht sie ja nun auch. Und deine Fabulierlust, die man jetzt hier auch irgendwie schon im Vortrag erleben konnte. Also ich sehe da schon wirklich, also das ist mir. Das erschließt sich mir, diese Verbindung, sage ich mal so. Ich hatte hier auch schon Paarungen, wo ich dachte so, verstehe ich jetzt nicht so, aber I respect it.
Ach ja, das ist ja lustig. Ja, ich meine, du weißt ja, ich hätte auch Yoko Tawada
Ja,
nehmen
Andrea
sollen,
wollte
weil das ja
gerne,
auch so eine.
ja, Andrea hatte Yoko Tawada vorgeschlagen, hatte aber leider Daniela Dröscher schon irgendwie vorher zugeschlagen und was auch ein wirklich schönes Gespräch, was hat auch
Ja, ich
wirklich
habe es auch
viel
gehört.
Spaß gemacht, aber Yoko Zavala wird auch in deinen Essays zitiert, übrigens.
Ja, klar. Also um Simones Schaberts Begriff mal zu nennen, das Sprach- und Denkgepäck, nee, Schreib- und Denkgepäck, da gehört Yoko Tawada da auf jeden Fall dazu. Und ich denke, Arundhati Roy vor allem auch in den Essays, aber auch in diesen Romanen auch, ne? Und jetzt lese ich einfach noch mal aus meinem allerliebsten Essay von ihr. In welcher Sprache fällt der Regen auf kummergewohnte Städte? Was ein Natur. Achso, der Untertitel: Das untergründige Wetter in das Ministerium des äußersten Glücks. Also da spricht sie viel über diesen Roman, aber auch über andere Sachen. Und dieses Zitat: In welcher Sprache fällt der Regen auf kummergewohnte Städte? Das ist von Pablo Neruda. Und lustig ist, dass auch mit diesem Buch habe ich mich beschäftigt. Das ist nämlich das Buch der Fragen. Das ist ein ganzes Gedichtbuch. Das gibt es noch nicht auf Deutsch übersetzt. Aber José Oliver muss das übersetzen. Das weiß ich. Und macht es irgendwann hoffentlich auch. Und es gibt es auch nur noch irgendwie in die englische Version, nur noch irgendwie Secondhand oder sowas. Aber ich habe ein Exemplar ergattert und finde das für mich auch sehr spannend. Und daraus lese ich jetzt was.
Und das ist schon mal ganz kurz, das ist aus Azadi heißt Freiheit, ne? Was du jetzt
Genau,
vorliest.
ja, genau.
Genau.
Ja,
Nun, damit, weil ich will gleich Azadi.
Azadi, ne, wenn man es mal richtig
Azadi.
ausspricht, ne, ich glaube, das ist dann Azadi. Aber genau,
Mein
das ist alles
Persisch
so.
ist auch leider nicht existent.
Ja, okay, meins auch nicht, aber ich gebe mir Mühe. Genau, also sie beschreibt, wie sie vom Drehbuchschreiben eine neue Sprache für einen Roman finden wollte. So, und ich wollte ein entschlossen visuelles, aber nicht verfilmbares Buch schreiben. Dieses Buch entpuppte sich als der Gott der kleinen Dinge. Ich schrieb es auf Englisch, doch ich imaginierte es sowohl auf Englisch als auch auf Malayalam. Die Landschaften und Sprachen, die in den Köpfen der siebenjährigen Zwillinge Estappen und Rahel aufeinanderprallen und zu etwas ganz Eigenem anwachsen. Wenn also zum Beispiel ihre Mutter Amu die Zwillinge ausschimpft und ihnen sagt, dass sie sie, wenn sie ihr in der Öffentlichkeit jemals nicht gehorchen sollten, irgendwo hinschicken wird, wo sie lernen, to jolly well behave, sich also verdammt nochmal zu benehmen, dann ist es der Well, der Brunnen, der sie anspringt. Der tiefe, moosbewachsene Brunnen, den man auf dem Gelände vieler Häuser in Kerala findet, mit einem Flaschenzug, einem Eimer und einem Seil, von dem sich fernzuhalten, die Brunnenkinder eindringlich angewiesen werden, bis sie groß genug sind, um Wasser zu schöpfen. Was könnte denn ein Jolly Well sein? Ein fröhlicher Brunnen? Ein Brunnen mit glücklichen Menschen darin? Aber Menschen in einem Brunnen? Die müssten natürlich tot sein. In Esthers und Rahels Vorstellung wird ein fröhlicher Brunnen also zu einem Brunnen voller lachender Toter in den Kinder geschickt werden, damit sie lernen, sich zu benehmen. Der ganze Roman ist um Menschen herum konstruiert, jung und alt, Englischkenner und Malayalam-KennerInnen, die alle in der Sprache zupacken, ringen, tanzen und sich an ihr erfreuen. Also, Das ist nochmal auch ein ganz lustiges Ding, weil den fröhlichen Brunnen, den gibt es auch in Tibet Onkel Mustafa. Und ich muss gestehen, dass ich jetzt das da entdeckt habe und gedacht habe, scheiße, habe ich das jetzt gerade gehört? Aber ich glaube, in der deutschen Übersetzung ist es ein bisschen anders.
Aber
Genau,
das
da
ist.
gab es das Azadi noch nicht. Und genau, in der deutschen Übersetzung kommt es gar nicht. Ich wollte nämlich die Stelle suchen und das ist gar nicht so schön mit diesem Well Behave und Brunnenkinder und so. Ne? Aber was ich damit nochmal sagen will, so dieses Kinder haben auch ein Sprach- und Denkgepäck. Und es wird zutiefst von dieser Mehrsprachigkeit in Ländern außerhalb Europas, sagen wir mal, ne? Beeinflusst. In Deutschland auch, aber eben, ne? Du weißt, was ich meine.
Ja, natürlich. Ach, herrlich. Ich hätte schon wieder so. Da schwenkt sie ein. Was ist das? Das ist
Bleistift.
ein
Ein
blaues
Bommel.
Bällchen, ein Bommel, ein blauer Bommel an ihrem Bleistift.
Ja,
Ich hatte
Mensch.
schon lange keine so fröhliche Vampire-Gästin mehr. Es ist herrlich. Ich bin total. Nein, eigentlich, ehrlich gesagt, sind alle immer ziemlich fröhlich und wir haben alle immer hier ziemlich viel Spaß. Mir macht das ja. Also, es ist einfach immer
Ja,
so
ist
eine
auch sehr
große.
schön.
Es ist einfach immer so eine große Freude, euch hier irgendwie so zu begrüßen, so hier in meinem Arbeitszimmer und
Ist
über
auch ein
das zu
ganz
sprechen.
toller Podcast,
Ach,
also.
danke. Ich finde es einfach, es macht einfach so viel Spaß, euch immer irgendwie so beim Schwärmen zuzuhören. Es ist wunderschön. Auch die Textstelle, die du gerade vorgelesen hast, ich könnte mir auch keine bessere vorstellen, um irgendwie diese Verbindung tatsächlich nochmal herzustellen. Und der Jolly Well oder der fröhliche Brunnen ist einfach auch wieder so großartig. Und ich finde
Ja.
es aber auch großartig, dass du den fröhlichen Brunnen auch in deinem Buch entdeckt hast, ohne zu wissen, dass, also, ne, wie toll ist das, dass sich so Gedankenwelten beeinflussen, befruchten und man Dinge aufnimmt, ohne dass man sich dessen eigentlich sicher ist oder weiß, bewusst ist und, ja, also ich bin voller Glück gerade von Sprache. Es ist wunderschön. Und Andrea, ich danke dir sehr
Schön.
dafür. Und ich danke dir, dass du hier dabei warst. Ich hätte noch tausend Fragen, aber ich werde mir irgendwas überlegen, wie wir dich hier nach Hamburg bekommen für eine Veranstaltung.
Ach, das
Und
wäre schön.
das wäre ganz wunderbar.
Ich glaube, da rennst du offene Türen ein nach dem Weißes Jungen
Da
Literaturhaus. Aber ich würde mich sehr freuen, dich zu sehen und ich habe mich sehr gefreut, überhaupt auch eingeladen zu werden. Denn du musst wissen, dass nicht viele Menschen der schreibenden Zunft eine Kinderbuchautorin ähnlich sehen,
Aber
ähnlich
das finde
sehen.
ich, das dafür, da, also ich wollte jetzt schon irgendwie hier ins Abmoderieren gehen, aber also da muss ich jetzt echt nochmal einhaken, weil das finde ich furchtbar. Wirklich. Ich finde das schrecklich, weil ohne meine Kinderbuchautorinnen in meiner Lesebiografie wäre ich doch keine erwachsene Autorin geworden. Und
Ja.
diese Behauptung, immer Kinder sind Menschen zweiter Klasse und die sind erst ernst zu nehmen ab irgendwie, was weiß ich, 18, 19, 20. Und also die kann ich weniger ernst nehmen als irgendwie zwei, Dreijährige. Sorry, aber so. Und ich finde das eine absolute Schande und schrecklich, dass irgendwie Kinderbuchliteratur immer so, ja, irgendwie so abgetan wird. Das ist furchtbar. Das ist furchtbar, furchtbar, furchtbar.
Dafür gibt es Gründe, aber wir können, wenn du irgendwann in 4 Jahren oder so nochmal über Kinderliteratur sprechen willst, dafür gibt es auch Gründe. Tatsächlich. Ne?
Ganz
Also
bestimmt.
viele schlimme Kinderbücher und viele wirklich nur des Geldes wegen geschriebene Kinderbücher. Und also es gibt dafür Gründe, aber es gibt eben auch doch einige AutorInnen, die richtig schreiben.
Naja, und es ist natürlich auch einfach wichtig. Ich finde ja irgendwie so, LeserInnen werden ja nicht, die fallen ja nicht vom Baum und die werden ja nicht irgendwie erst gemacht. Also ehrlich gesagt, wenn ich auf alles zurückgucke in meinem Leben, was so mit Lesen zu tun hat, dann sind die meisten Erfahrungen dafür eigentlich da gewesen, mich vom Lesen wegzuholen.
Ja.
Schule, Studium, Verlagslektorats, Volontariat, sorry, aber das war auch irgendwie nicht gerade sehr inspirierend. Aber und das Einzige, was mich am Lesen nach wie vor immer gehalten hat, war das Vorgelesen bekommen als Kind. Aber nun denn, da können wir irgendwie wieder ein riesengroßes Feld aufmachen, das tun wir jetzt nicht. Andrea, schukrank tir.
Shukran
Und ich wünsche
Ahui.
dir alles, alles Liebe und ich sage ganz doll danke, dass du hier dabei warst und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald.
Hoffe ich auch. Und auch danke und faleminderit, falls jemand Albanisches zuhört.
Diese ganzen Sprachen, die sie kann. Liebe Andrea, bis bald!
Das war die neue Ausgabe von Vampire, dem Podcast über Frauen, die schreiben. Diesmal mit der Kölner Kinderbuchautorin und Essayistin Andrea Karimi. Alles, worüber wir sprechen, findet ihr wie immer in den Shownotes verlinkt. Und wenn euch der Podcast gefällt, klickt auf Abonnieren, lasst uns ein paar Sternchen da, folgt uns bei Instagram unter vampire-podcast und empfehlt uns gerne weiter. Mein Name ist Lascha Chayat, Schriftstellerin, Übersetzerin und Erfinderin von Vampire. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch allen eine gute Zeit.